SWR 2 Kultur aktuell.
Sie hören SWR 2 am Morgen. Heute ist Integrationsgipfel. Bundeskanzlerin Merkel will weitere Bestandteile eines nationalen Aktionsplans vorstellen. Unter anderem geht es darum, wie Einwanderer an den Gesundheitssystemen besser teilhaben können. Und das sei ja wohl bislang eine Katastrophe, hat die Bild-Zeitung letzte Woche sinngemäß behauptet und RKI-Chef Lothar Wieler falsch zitiert. Auf den Intensivstationen lägen zu 90% Menschen mit Migrationshintergrund. Nach dem Motto, das sind ja wohl alles Leute, die kein Deutsch können, die Hygienevorschriften nicht verstehen und so weiter. Tatsache ist, wie viele es wirklich sind, darüber gibt es in Deutschland gar keine genauen Daten. Wir wissen also gar nicht, wie es ist. Auch Lothar Wieler hatte lediglich Zahlen aus einzelnen Krankenhäusern genannt. Und natürlich ist genau das das Gefährliche mit Blick auf Integration. Wenn man nichts Genaues weiß, lässt sich eben auch alles Mögliche behaupten. Und können Wissenschaftlerinnen wie Alexandra Lewitzki auch keine Empfehlungen geben. Sie ist Soziologin an der University of Sussex und beschäftigt sich mit Problemen mangelnder Integration. Ich grüße Sie, Frau Lewitzki.
Hallo, ich grüße Sie.
Wieso wäre das eigentlich so wichtig, dass wir mal etwas genauer Bescheid wissen darüber, wer nun wirklich auf den Intensivstationen liegt und wie viele Einwanderer darunter sind?
Ja, also es ist so, dass wir in Deutschland tatsächlich ganz wenig Forschung zu dem Thema haben, obwohl wir teilweise Daten haben, auf die man sich stützen könnte, wenn man sie für Gleichbehandlungszwecke auswerten würde. Aber es ist schon so, dass wir jetzt in anderen Ländern, wie zum Beispiel den USA oder Großbritannien, einfach sehr viel mehr darüber wissen, welche sozialen Gruppen wie von Covid-19 betroffen sind. Und zwar ist es in Großbritannien zum Beispiel so, dass es einfach ein höheres Ansteckungsrisiko gibt und dass die Konzentration von Menschen auf Intensivstationen in ärmeren Gegenden höher ist. Das ist meistens so, weil das Menschen sind, die in systemrelevanten Berufen tätig sind, also zum Beispiel in Krankenhäusern, in der Pflege, in Supermärkten, also Menschen, die zum Beispiel nicht Homeoffice machen können. Das sind oft auch soziale Gruppen, die auf engerem Wohnraum konzentriert sind, also wo mehrere Generationen gemeinsam unter einem Dach leben und wo sozusagen das Social Distancing ein bisschen schwieriger ist. Und das sind auch Gruppen, deren Gesundheit häufig schon von vornherein nicht so gut ist, weil sie eben unter härteren Bedingungen arbeiten und weil sie auch Diskriminierung erfahren in der Mehrheitsgesellschaft. Und Diskriminierung, das wissen wir aus der Forschung, macht häufig auch krank, psychisch wie auch körperlich.
Müsste man dann nicht unterstellen, dass es aber in der Tat in Deutschland vermutlich ganz ähnlich sein wird?
Ja, also wir wissen tatsächlich auch in Deutschland, dass Menschen mit Migrationsgeschichte überproportional häufig in systemrelevanten Berufen arbeiten, auch in der Pflege, in Supermärkten, in der Reinigung. Und wir wissen auch, dass die Gesundheit von Menschen mit Migrationsgeschichte häufig nicht ganz so gut ist. Und zwar gibt es da diesen interessanten Healthy Migrant Effekt. Also Menschen, die zu uns kommen, sind häufig sehr gesund, weil es tatsächlich nur diejenigen, die sehr gesund sind, dann auch auf sich nehmen zu reisen und so. Aber mit längerer Verweildauer im Migrationsland nimmt die Gesundheit sehr häufig ab. Wissen wir zum Beispiel von der Generation der sogenannten türkischen Gastarbeiter, weil sie eben in Berufen arbeiten, die häufig schlechtere Arbeitsbedingungen haben. Wir haben natürlich auch gehört von der Konzentration von Ansteckungen in der Fleischindustrie und so weiter. Also wir haben Indikatoren für diese Zusammenhänge, aber wir haben eben keine belastbaren Zahlen, auf deren Grundlage man dem nachgehen könnte und dann vielleicht auch was dagegen tun könnte.
Jetzt schwingt ja in der Berichterstattung wie bei der Bild schnell so eine Beschimpfung mit. Die kriegen eben nichts mit, die verstehen die Vorschriften vielleicht gar nicht, die sind vielleicht sogar zu doof, das alles zu verstehen. Heißt also, solche Situationen tragen dazu bei, Diskriminierung auch weiter zu befördern, vielleicht sogar Rassismus?
Ja, es ist tatsächlich so, dass also historisch Rassismus sehr häufig diese Verknüpfung herstellt zwischen Gesundheit, also der Mehrheitsbevölkerung oder der überlegenen Bevölkerungsgruppe zugeschrieben wird, und Krankheit oder degenerative Formen der Körperlichkeit, die werden häufig Gruppen zugeschrieben, die also negativ rassialisiert werden. Das wissen wir aus der Geschichte des Nationalsozialismus, aus dem Kolonialismus, wo es also Experimente gab und so weiter. Das heißt, so dieses Blame the Victim hat eine lange Geschichte. Und wenn man also darüber Bericht erstattet, dass Menschen mit Migrationsgeschichte besonders betroffen sind von Covid und die sozialen Faktoren ausklammert und sich nur darauf stützt, dass sozusagen Dinge, die sie tun, also zum Beispiel die Sprache, die sie sprechen, oder die Informationen, die ihnen zugänglich sind, wenn man sich nur darauf stützt, dann hat das diesen Effekt, dass da sozusagen auch wieder so ein Blaming passiert. Die Verantwortung wird damit individualisiert und in diesen Communities und ihrem Verhalten verlagert. Während es eigentlich auch darum geht, ne, welche Jobs machen diese Leute und haben sie deshalb höheres Ansteckungsrisiko.
Mit dem Nationalen Aktionsplan Integration will ja die Bundesregierung jetzt die Integration voranbringen. Gerade in Zeiten der Pandemie sei das besonders wichtig, heißt es da vor diesem Gipfel. Was müsste denn eigentlich geschehen, damit Migrantinnen und Minderheiten tatsächlich besseren Gesundheitsschutz bekommen, besser vielleicht auch ins Gesundheitssystem integriert werden?
Ja, das ist natürlich eine ganz große Frage. Da gibt es einiges, was man tun könnte. Zum einen brauchen wir sehr viel mehr Forschung. Also wir brauchen tatsächlich belastbare, repräsentative Daten, um uns ein besseres Bild zu verschaffen darüber, welche Form der Diskriminierung es gibt. Aber wir müssen auch Schritte unternehmen, um zum Beispiel den Zugang zu gesundheitlichen Leistungen zu verbessern. Da gibt es also punktuell Indikatoren aus der Forschung, dass bestimmte Gruppen mit Migrationsgeschichte nicht so guten Zugang haben zu bestimmten Leistungen des Gesundheitswesens. Wir wissen auch, dass ihre Erfahrungen oft nicht ganz so gut sind, dass manchmal Zuschreibungen passieren und bei der Diagnose dabei was schiefläuft. Wir wissen auch, dass der Einsatz von Dolmetscherinnen zum Beispiel für bestimmte Gruppen die Erfahrung der Begegnung stark verbessern kann, was im Moment noch zu wenig eingesetzt wird. Dann bräuchten wir Fortbildungen und wir bräuchten eine Verankerung von Antirassismus und Antidiskriminierungsarbeit in der Ausbildung und der Fortbildung von Pflegenden, von Ärztinnen. Also das müsste ein viel größeres Thema sein, wenn man sich für diesen Beruf entscheidet, so wie es auch in anderen Ländern praktiziert wird. Und wir bräuchten eine stärkere Auseinandersetzung mit Antidiskriminierungsarbeit und Diversity-Konzepten im Gesundheitssektor.
In SWR 2 am Morgen war das die Soziologin Alexandra Lewicki von der University of Sussex zum heutigen Integrationsgipfel der Bundesregierung und der Frage, wie Alltagsrassismus und Diskriminierung eine bessere Teilhabe von Migrantinnen und Migranten im Gesundheitswesen erschweren. Vielen, vielen Dank, Frau Lewicki, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.